SR Info. Rundschau.
Um 18 Uhr mit Kerstin Gallmeier. Guten Abend. Wir haben unter anderem diese Themen. Hängeparty, Zukunft der Rettungsdienste im Saarland weiter unklar. Zerstörte Moselschleuse, Reparaturarbeiten haben begonnen, gegen den Verursacher wird ermittelt. Und Lage in Gaza und Syrien, die USA verstärken ihre diplomatischen Bemühungen. Das Wetter im Saarland, in der kommenden Nacht weiterhin meist wolkenverhangen, im Hochwald teilweise neblig, grundsätzlich aber trocken, Tiefstwerte 0 bis 3. Grad, da kann es in höheren Lagen stellenweise glatt werden. Eigentlich hätte heute die Entscheidung über die Neuvergabe der Rettungsdienste im Saarland fallen sollen. Doch die zukünftige Betreiberstruktur der 37 Rettungswachen bleibt auch nach der Verbandsversammlung des Rettungszweckverbands ZRF weiter unklar. Die Kassen haben laut Verbandsvorsteher, dem St. Wendler Landrat Udo Rechtenwald, eine Übernahme der Kosten erneut abgelehnt. Mehr von SR3-Reporter Thomas Gerber.
Um einen funktionierenden Rettungsdienst sicherzustellen, strebt der ZRF jetzt eine Interimslösung an. Die bestehenden Verträge mit den bisherigen Betreibern der Rettungswachen sollen zunächst verlängert werden. Zugleich soll die Schiedsstelle angerufen werden, um zwischen Kassen und Verband zu vermitteln. Denn nach einer zweiten Ausschreibung waren die Kosten den Kassen noch immer zu hoch gewesen, während von rund 100 Millionen Euro in diesem auf ca. 125 Millionen Euro im nächsten Jahr gestiegen. Zudem bemängelten die Kassen, dass es trotz Ausschreibung keinen richtigen Wettbewerb gegeben habe. Auf die ausgeschriebenen 15 Lose hat es nämlich lediglich 15 Bewerbungen gegeben. Im Wesentlichen hätten sich dabei DRK, Malteser, ASB und Johanniter den Kuchen wie gehabt aufgeteilt. Rechtenwald, der zugleich Vorsitzender des DRK in St. Wendel ist, hat an der heutigen Verbandsversammlung wegen Befangenheit selbst nicht teilgenommen. Er versicherte aber, dass es auch nach dem Auslaufen der Verträge zum 1. März nächsten Jahres einen funktionierenden Rettungsdienst im Saarland geben werde. Der sei schließlich Teil der Daseinsvorsorge.
Der Oberbürgermeister von Saarlouis und der Bürgermeister von Dillingen haben mit der Stahlholding Saar einen Vertrag über die Flächennutzung und die Neubauten für grünen Stahl unterzeichnet. Dabei wurden unter anderem Lärmschutzmaßnahmen sowie Brand- und Hochwasserschutzvorgaben festgelegt. Am Nachmittag hat in Völklingen auch eine Betriebsversammlung von Saarstahl stattgefunden. Dabei wurde den Beschäftigten mitgeteilt, dass die Kurzarbeit in einigen Bereichen fortgesetzt wird. Lars Ohlinger für SR Info.
Die Krise der Autoindustrie setzt dem Unternehmen zu. Noch sei die Produktion davon aber nicht sehr stark betroffen. Der Betriebsrat befürchtet aber, dass sich dies im neuen Jahr ändern könnte. Unverständnis herrscht bei den Stahlarbeitern über die massiven Probleme durch den Unfall an einer Moselschleuse. Die Rohstoffreserven reichen von Saarstahl und Dillinger Hütte nur für einige Wochen, aber keinesfalls bis in den März. Derzeit wird mit der Deutschen Bahn über zusätzliche Versorgungszüge verhandelt. Die Unternehmensführung erwartet trotz der Schwierigkeiten ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis für Dillinger und Saarstahl in diesem Jahr. Positiv verlaufen auch die Bauarbeiten für die neuen Anlagen zur Transformation. Über die Flächennutzungsänderung sowie über einen neuen Bebauungsplan hat die Stahlholding Saar mit Völklingen schon einen Vertrag geschlossen, nun auch mit Dillingen und Saarlouis.
Nach dem Schiffsunfall auf der Mosel wird die demolierte Schleuse jetzt repariert. Ein Spezialkran hat die schweren Tore aus der Schleuse entfernt. Als nächstes soll die Schleuse trockengelegt werden. Wenn die Schadensaufnahme abgeschlossen ist, will das Wasser- und Schifffahrtsamt nach eigenen Angaben testen, ob es möglich ist, die wartenden Schiffe bzw. die Fracht durch oder an der Schleuse vorbeizubekommen. Gegen den Schiffsführer, der die Schleuse am Sonntag gerammt und schwer beschädigt hatte, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Koblenz. Mehr von Johannes Baumert für die Rundschau.
Wie die Staatsanwaltschaft auf SWR-Anfrage mitteilte, werde gegen den 27-Jährigen wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs ermittelt. Es gebe Anhaltspunkte, dass der Mann pflichtwidrig gehandelt habe. Zunächst hatte die Polizei einen technischen Defekt am Schiff vermutet. Der Schiffsführer war am Sonntag mit seinem mit Schrott beladenen Frachter gegen ein Schleusentor in Müden an der Mosel zwischen Trier und Koblenz gefahren und hatte das Tor und die Schleuse schwer beschädigt. Erst Ende März soll die Schleuse wieder repariert sein.
Der Konsum der Droge Crack stellt deutsche Großstädte zunehmend vor Probleme. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Blinert sagte der Bild, das sei eine Herausforderung für die Gesundheit wie für das Zusammenleben. Er warnte, die Lage der Crack-Konsumierenden sei besonders prekär. Auch der Leiter des Saarbrücker Drogenhilfezentrums, Kai Schäfer, sieht eine steigende Zahl an Konsumenten im Saarland. Die Zahl sei innerhalb von 4 Jahren von rund 14% auf über 33% gestiegen. Er warnte davor, dass diese Droge besonders schnell süchtig mache und die Psyche stark betreffe. Bundesentwicklungsministerin Schulze von der SPD hat in der Ukraine einen Teil der zugesagten Winterhilfe übergeben. Darunter sind 80 mobile Blockheizkraftwerke, Transformatoren und Hubbühnen, die zur Reparatur von Stromleitungen gebraucht werden. Damit können insgesamt 2,6 Millionen Menschen mit Wärme und Strom versorgt werden. Rund die Hälfte der Energieanlagen in der Ukraine ist durch russische Angriffe beschädigt oder zerstört worden. Angesichts der Lage im Nahen Osten verstärken auch die USA ihre diplomatischen Bemühungen. Jack Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, traf in Jerusalem den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Mehr von Jan-Christoph Kitzler.
Lokale Medien berichten von Bewegung in den Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln. Demnach sei die Hamas inzwischen bereit, Zugeständnisse bei der israelischen Truppenpräsenz zu machen. In früheren Verhandlungen hatte die Hamas auf einem Abzug der Truppen aus dem Gazastreifen bestanden. Thema der Beratungen war auch die Lage in Syrien. Nach dem Sturz des Assad-Regimes dort hatten israelische Truppen ein Gebiet der Golanhöhen besetzt, das seit 50 Jahren Pufferzone und demilitarisiertes Gebiet ist. An der nach Expertenmeinung völkerrechtswidrigen Besetzung hatte es international Kritik gegeben. Aus den USA hieß es, dies sei eine vorübergehende Maßnahme. Israelische Sicherheitsexperten glauben aber nicht an einen baldigen Abzug der Truppen. Netanyahu hatte in einer Ansprache zuletzt betont, der Golan gehöre zu Israel. Jack Sullivan sollte im Anschluss weiterreisen nach Ägypten und Katar. Auch US-Außenminister Blinken bereist derzeit die Region.
Das Time Magazine hat Donald Trump zur Person des Jahres erklärt. Damit würdigte die renommierte Zeitschrift das politische Comeback des designierten US-Präsidenten. Chefredakteur Sam Jacobs erklärte, Trump habe in diesem Jahr im Guten wie im Schlechten den meisten Einfluss auf Nachrichten gehabt. Der umstrittene Politiker ist erst der 2. ehemalige US-Präsident, dem nach einer Abwahl der Wiedereinzug ins Weiße Haus gelungen ist. In Großbritannien ist ein Mann zu 9 Jahren Haft verurteilt worden, weil er versucht hatte, eine Unterkunft von 200 Migranten anzuzünden. Die Tat hatte sich Anfang August während der rechtsextremen Ausschreitungen ereignet. Damals hatte es in britischen Städten tagelang Unruhen gegeben. Ausgelöst wurden sie durch Falschinformationen über die Identität eines Angreifers, der in der nordwestenglischen Stadt Southport mehrere Mädchen erstochen hatte. Inzwischen wurden mehrere hundert Randalierer zu Haftstrafen verurteilt. Die Europäische Zentralbank, EZB, senkt zum 4. Mal in diesem Jahr die Leitzinsen. Die Währungshüter beschlossen in Frankfurt, den Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf glatt 3% nach unten zu setzen. Das ist einerseits für Sparer von Bedeutung, wie Alexander Schmidt für die Rundschau erklärt.
Banken orientieren sich an ihm und geben sinkende Einlagenzinsen in Form niedrigerer Tages- und Festgeldzinsen an Kunden weiter. Damit dürfte es für Verbraucher und Unternehmen in absehbarer Zeit günstiger werden, sich Geld zu leihen. Etwa für den Hausbau oder einen Wohnungskauf. Für ein Darlehen mit 10-jähriger Laufzeit verlangen Banken aktuell rund 3,1% pro Jahr. 2023 lagen die Bauzinsen bei fast 4%. Die Sparer werden nach dem heutigen Zinsschritt dagegen nicht mehr ganz so hohe Renditen für ihre Einlagen erhalten. Offen ist noch, ob die EZB diesen Kurs in den kommenden Monaten beibehalten und das Geld weiter verbilligen wird. Banken rechnen damit, dass die Währungshüter die Zinsen bis Ende nächsten Jahres auf bis zu 2% senken könnten. Die Zentralbank orientiert sich dabei vor allem an der Inflation.
Die Ministerpräsidenten haben beim Thema Rundfunkbeitrag eine Einigung erzielt. Sie beschlossen in Berlin, dass der Beitrag in den nächsten 2 Jahren nicht steigen soll. Ab 2027 soll die Zustimmung der Länder bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks neu geregelt werden. Es gibt aber noch keine endgültige Entscheidung über den Rundfunkbeitrag, weil sich die Landtage noch damit befassen müssen. Zudem klagen ARD und ZDF derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht auf eine Erhöhung. Wie und wann das Gericht entscheiden wird, ist offen. Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer bleibt für 2 Pokalspiele gesperrt. Wie das DFB-Sportgericht nach einer mündlichen Verhandlung mitteilte, wurde Neuers Einspruch gegen die Sperre zurückgewiesen. Laut Gericht hat er eine offensichtliche Torchance durch ein Foulspiel verhindert. Eine Sperre von 2 Spielen sei üblich. Ein Ausnahmefall liege hier nicht vor. An der Kaiserlinde in Elversberg wurde heute Richtfest gefeiert. Die neue Westtribüne im Stadion von Fußball-Zweitligist SV Elversberg bietet Platz für 3.500 Besucher. Für das erste Heimspiel im neuen Jahr plant der Verein eine Teilöffnung. Bis zum Sommer soll der Bau auch mit den Logen im Oberrang fertig sein. Parallel dazu beginnt in Kürze der Rückbau der provisorischen Gegengerade und anschließend der Bau der neuen. Wenn die mit 30 Millionen Euro veranschlagten Bauarbeiten 2026 abgeschlossen sein werden, sollen 16.000 Zuschauer ins Stadion passen.